Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Herzlich willkommen zum Steuerpodcast Frisch serviert. Heute wieder mit dem Schwerpunkt Umsatzsteuer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir, das sind Professor Ismar und meine Wenigkeit Markus Hüllmann, servieren Ihnen auch heute wieder Aktuelles und Relevantes aus der Welt der Umsatzsteuer. Kompakt, verständlich und praxisnah. Unser Thema heute, und da wollen wir uns auf ein Thema fokussieren, ist die umsatzsteuerrechtliche Organschaft. Sie werden es gegebenenfalls mitbekommen haben. Ausgangspunkt ist der Referentenentwurf für das Jahressteuergesetz 2026, in dem sehr weitreichende Neuregelungen zur umsatzsteuerrechtlichen Organschaft getroffen werden. Schauen uns mal an, warum war diese Überarbeitung überhaupt notwendig? Was gibt es vielleicht immer noch für Spannungen? Was steht jetzt auch im aktuellen Gesetzentwurf drin? Und zum Schluss wollen wir dann natürlich auch nochmal gucken, naja, welche Punkte sind denn weiterhin offen, trotz dieses nun vorliegenden Gesetzentwurfs? Professor Ismar, bevor wir dogmatisch einsteigen, die Organschaft gibt es, sie ist, sage ich mal, grundsätzlich sinnvoll und sie entfaltet auch grundsätzlich ihre Wirkung. Aber wo bestehen denn eigentlich Probleme und warum entsteht trotzdem hier ein entsprechender Reformbedarf?
Ausgangspunkt ist, dass wir rechtliche Vielheit, aber wirtschaftliche Einheit haben. Die Organschaft bildet jetzt die wirtschaftliche Einheit umsatzsteuerlich ab. Sie vermeidet damit insbesondere Belastungen bei Innenleistungen. Das ist gerade bei unechten Steuerbefreiungen, wie wir sie im Finanzsektor und im Gesundheitssektor finden, von großer Bedeutung. Gleichzeitig entstehen Spannungen, weil Organschaften überraschend automatisch eintreten können. Umgekehrt können sie fehlerhaft angenommen werden. Eine fehlerhaft angenommene Organschaft kann sich dann als nicht existent erweisen und dementsprechend eine große, unangenehme Überraschung für die Steuerpflichtigen darstellen. All das wird in Betriebsprüfungen häufig rückwirkend problematisch und es geht dann um hohe Summen, gerade wenn auch noch Insolvenzen oder Zinsen im Raum stehen.
Ja, Sie haben es schon angesprochen. Das häufigste Problem sind, glaube ich, die Fälle, in denen Jahre später in einer Betriebsprüfung festgestellt wird, ob denn nun eine Organschaft besteht oder nicht besteht. Wobei wir in der Praxis, ganz offen gesprochen, mehr Probleme mit der Fallgestaltung haben der Organschaft, die dann fälschlicherweise angenommen wurde. Komme ich hingegen zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen einer Betriebsprüfung dazu, festzustellen, dass die Eingliederungsvoraussetzungen, die wir uns gleich noch mal einmal kurz anschauen können, gegeben sind und es besteht eine Organschaft, ist das häufiger in der Praxis nicht so ein großes Thema, weil man da schon Vereinbarungen mit dem Finanzamt auch treffen kann. In der Regel ist auch nicht zu Steuerausfällen gekommen ist. Schwierigkeiten bestehen tatsächlich eher in dem Fall, wenn ich eine Organschaft angenommen habe und stelle dann fest, es sind tatsächlich die Voraussetzungen nicht gegeben. Dann würde eben entsprechend die Organschaft rückwirkend entfallen nach der derzeitigen Regelung. Das bedeutet zum einen weitreichende Korrekturen, sowohl auf Seiten des Steuerpflichtigen, denn er muss all seine Erklärungen, die bislang eingereicht worden sind, durch den Organträger korrigieren. Die Organgesellschaft muss selber Erklärungen einreichen. Es entstehen Zinsen derzeit sowohl auf Ebene des Organträgers als auch auf Ebene der Organgesellschaft. Auch da sehen wir, dass der neue Gesetzentwurf da durchaus diese Thematik aufnimmt. Es entstehen gegebenenfalls auch Haftungsrisiken und insgesamt einfach ein sehr hoher administrativer Aufwand, der nur schwer abzuschätzen ist. Zusätzlich muss immer wieder, um solche Situationen zu vermeiden, in der Praxis sehr stark die Voraussetzungen der Organschaft gemonitort werden, um zu schauen, habe ich Änderungen, insbesondere bei der organisatorischen Eingliederung, um eben genau die gerade beschriebenen Folgen zu vermeiden. Jetzt hat es in letzter Zeit ja relativ viel aktuelle Rechtsprechung gegeben. Diese Rechtsprechung war sehr motiviert aus der europäischen Ecke. Das heißt, wir haben EuGH-Entscheidungen bekommen, wir haben aber auch BfH-Entscheidungen bekommen, wo es aber ja letzten Endes abgestimmt wurde, was sind eigentlich die europäischen Vorgaben, die hier gemacht worden sind. Dennoch haben wir gerade festgestellt, es gibt immer noch Brüche. Woraus entstehen diese Brüche? Liegt das daran, dass die deutsche Regelung vielleicht nicht ganz in Übereinstimmung mit der europäischen Mehrwertsteuergruppe ist, oder gibt es noch andere Gründe?
In der Tat. Das deutsche Modell ist ja inzwischen fast 100 Jahre alt. Wir haben in der deutschen Organschaft ein hierarchisches Modell. Wir haben einen Organträger, der ist der zentrale Unternehmer. Wir haben Organgesellschaften, die eingegliedert werden in der Logik des deutschen Umsatzsteuergesetzes. Verlieren die Organgesellschaften ihre Selbstständigkeit, wenn denn die finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Eingliederung vorliegt. Nach bisherigem Verständnis entsteht die Organschaft bei Vorliegen der Voraussetzungen automatisch. All das, wie gesagt, ist eine fast 100-jährige deutsche Denkweise, die in der Hierarchie denkt. Als die Mehrwertsteuerharmonisierung der Europäischen Union und damals in den europäischen Gemeinschaften angegangen wurde, hat Deutschland Wert darauf gelegt, dass die deutsche Organschaft europäisch abgesichert wird. Gleichwohl hat der europäische Gesetzgeber eine etwas andere Konzeption gewählt. Artikel 11 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, wo sich die Regelung inzwischen findet, die aber über die Zeit eigentlich unverändert geblieben ist, der erlaubt die Behandlung mehrerer eng verbundener Personen als einen Steuerpflichtigen. Das europäische Modell folgt damit einer Gruppenkonzeption. Wir haben damit eine andere Perspektive als das deutsche Organträgermodell mit seiner Hierarchieorientierung. Daraus entstehen Friktionen beim Personenkreis, bei der Steuerschuldnerschaft und bei der Reichweite der Wirkung.
Ja, Sie haben es schon angesprochen, wir haben diese Friktionen zwischen deutschem Recht und der europäischen Vorgabe. Wir hatten gerade schon angesprochen, dass es eben auch da viel Rechtsprechung in den vergangenen Jahren gab. Um einige hier mal ganz kurz nur zu nennen, die hier Ausgangspunkt waren, war sicherlich Larentia und Minerva, wo es letzten Endes auch darum ging, können denn Personengesellschaften Organgesellschaften sein? Auch das hatte man in der Vergangenheit nach deutscher Lesart durch eben dieses Über- und Unterordnungsverhältnis abgelehnt, weil man gesagt hat, Personengesellschaften kann ich per se in dem Sinne nicht beherrschen, wie ich es eigentlich bräuchte für das Verständnis der deutschen umsatzsteuerlichen Organschaft. Und auch da sieht man den ersten Bruch, dass der EuGH gesagt hat, nein, es muss eine Rechtsformneutralität geben. Ja, es kann keinen Unterschied machen, ob die Gesellschaft jetzt als Kapitalgesellschaft oder als Personengesellschaft ausgestaltet sind. Und dementsprechend war das, um das Wort aufzunehmen, so die erste größere Friktion, würde ich sagen, die letzten Endes dort kam und wo man sich von deutscher Seite auch sehr schwer getan hat, das letzten Endes umzusetzen und die Personengesellschaften nunmehr als Organgesellschaften zuzulassen. Mittlerweile ist es, glaube ich, gängige Rechtspraxis. Trotzdem sehen wir auch da immer noch Schwierigkeiten, wenn es um Personengesellschaften geht.
Ja, wir sehen da mal wieder die Schwierigkeiten, ein deutsches hergebrachtes Modell mit den europäischen Vorgaben in Einklang zu bringen. Wir haben eine historisch gewachsene Konzeption, die aber den europäischen Vorgaben nicht genügt. Und wir tun uns schwer, die Anpassungsleistung, die erforderlich ist, dann zu vollziehen.
Und das bringt uns, glaube ich, so ein bisschen zu dem letzten großen Knall, den wir in dem Bereich hatten, nämlich die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Finanzamt T2. Das Ganze ist sehr stark durch die Literatur und auch durch die Fachwelt gegangen. Da ging es nämlich um die Frage, sind Innenumsätze innerhalb der Organschaft gegebenenfalls doch steuerbar? Nach derzeitiger Lesart ist es ja so, dass diese Innenumsätze gerade nicht steuerbar sind. Sie lösen keine Umsatzsteuer aus. Und durch, ja, ich sage mal, eine Äußerung, die der EuGH in anderen Urteilen getroffen hat, kam die Diskussion auf, ob man nicht hier umschwenken müsste und diese Innenumsätze als steuerbar ansehen müsste.
Genau, großes Lob an der Stelle an den BFH, dass die Schwierigkeiten, die zeitweilig bestanden haben, den EuGH konnte man wirklich in die Richtung verstehen, dass die durch eine schnelle Vorlage ausgeräumt worden sind. Denn die Unklarheit in der Rechtspraxis hat vergleichsweise nur kurz gedauert, weil einfach der BFH die Chance genutzt hat, schnell vorzulegen und umgekehrt dann auch der EuGH das Thema abgeräumt hat durch klare Rechtsprechung. Insofern, das hat mal wieder gezeigt, dass der Dialog der Gerichte zwischen München und Luxemburg durchaus funktioniert.
Definitiv. Also insofern hat man gesehen, der EuGH hat hier auch gewisse Rechtsstabilität gebracht, indem er gesagt hat, nein, die Innenumsätze sind grundsätzlich nicht steuerbar, unabhängig davon, ob die Beteiligten an der Mehrwertsteuergruppe, an der umsatzsteuerlichen Organschaft dann zum Vorsteuerabzug berechtigt sind oder nicht. Also insofern ist auf europäischer Ebene ja durchaus mittlerweile viel geklärt. Wesentlich mehr Klarheit ist letzten Endes aber nicht zu erwarten, was ja auch ein bisschen daran liegt, dass diese Mehrwertsteuergruppe aufgrund der Systemrichtlinie eigentlich nur sagt, es kann eingeführt werden, aber die konkreten Kriterien werden dann doch den Mitgliedstaaten überlassen.
Der EuGH hat jetzt also entschieden, der deutsche Gesetzgeber hat Klarheit über die europäischen Vorgaben, soweit das halt geht. Der deutsche Gesetzgeber kann die Organschaft neu ordnen und insbesondere das Problem der unerkannten bzw. der fehlerhaft angenommenen Organschaft adressieren. Was genau sieht der Referentenentwurf zum Jahressteuergesetz 2026 hierzu denn nun vor?
Der Referentenentwurf hat hier einen neuen Paragraphen ins Feld geführt. Es gibt einen neuen Paragraphen 2c, in dem sämtliche Voraussetzungen, Rechtsfolgen und weitere Dinge mit der umsatzsteuerlichen Organschaft geregelt sind. Man hat sich also hier bemüht, sehr ausführlich dieses Thema aufzunehmen und neu zu regeln. Es ist aber nicht alles neu. Wenn wir uns das einmal anschauen im Absatz 1, da sind die Grundvoraussetzungen geregelt und wir bleiben bei den Eingliederungsvoraussetzungen. Das heißt, die wirtschaftliche, finanzielle und organisatorische Eingliederung muss weiterhin gegeben sein, damit ich eine umsatzsteuerliche Organschaft annehmen kann. Allerdings, und das ist neu, es gibt ein Mitteilungsmodell. Dieses Mitteilungsmodell sieht vor, dass die Folgen der umsatzsteuerrechtlichen Organschaft erst dann eintreten, wenn der Steuerpflichtige eine entsprechende Mitteilung an das Finanzamt abgegeben hat.
Das heißt, die unerkannte Organschaft bleibt ohne Folgen.
So würde ich das letzten Endes verstehen, ja, weil es letzten Endes hier davon abhängt, dass ich eine entsprechende Erklärung abgebe. Wenn ich die Voraussetzung habe, es wird keine Erklärung abgegeben, dann kann auch nichts passieren.
Umgekehrt, was passiert, wenn wir fehlerhaft eine Organschaft angenommen haben? Also unser zweites Problem. Was sieht der Gesetzgeber dafür vor?
Dann sieht der Gesetzgeber wiederum eine Verpflichtung des Steuerpflichtigen vor, das dem Finanzamt mitzuteilen. Ja, er muss also hier von sich aus auf das Finanzamt zugehen, mitteilen, dass die Voraussetzungen dann nicht mehr gegeben sind und dann die entsprechende Organgesellschaft herausgenommen wird oder vielleicht die gesamte Organschaft in sich zusammenfällt. Auch das dann letzten Endes nur für die Zukunft.
Machen wir das wirklich in jedem Fall? Also auch dann, wenn die ganze Organschaft eigentlich vermeintlich bestanden hat, aber funktioniert hat, gelebt worden ist?
Naja, jetzt kommen wir zum Absatz 2. Ja, wie gesagt, es ist viel geregelt worden im Referentenentwurf und hier geht es dann im Absatz 2 um die fehlerhaft angenommene Organschaft, also genau das, was Sie gerade angesprochen haben. Es ist gelebt worden, jeder hat sich dran gehalten, aber man stellt halt fest, die Voraussetzungen waren nicht gegeben. Dann sieht das Gesetz letzten Endes vor, dass diese rückabzuwickeln ist. Das ist erstmal der Grundsatz. Das heißt, alles wieder auf Anfang und es muss entsprechend die Folgen entstehen, wenn die Organschaft nicht angenommen worden wäre. Allerdings kommt auch hier Gott sei Dank der Fiskus auf den Steuerpflichtigen zu und sieht hier einen entsprechenden Antrag vor. Das heißt, die Organschaft als solches, das heißt insgesamt sowohl Organträger als auch Organgesellschaften, können einen Antrag stellen, dass auf die Rückabwicklung verzichtet wird. Das allerdings nur dann, wenn es tatsächlich nicht zu Steuerausfällen kommt. Also hier hat man sich tatsächlich dann Gedanken gemacht. Die unerkannte Organschaft bleibt ohne Folgen. Die fehlerhaft angenommene hat grundsätzlich Folgen, aber man kann sie auch letzten Endes abfedern in der Bedeutung, wenn es eben nicht zu Steuerausfällen kommt. Darüber hinaus, um es nur einmal kurz der Vollständigkeit halber benannt zu haben, sieht das Gesetz noch eine separate Zinsberechnung vor im Fall, dass die Organschaft eben rückabgewickelt wird. Da setzt die Zinsberechnung zu einem späteren Zeitpunkt an. Und ich habe separate Haftungsregelungen für den Organträger und die Organgesellschaft in Absatz 5 Nummer 1 und 2. Die letzte spannende Frage, wann tritt das Ganze in Kraft? Das Ganze tritt oder soll in Kraft treten. Wie gesagt, wir sind noch im Referentenentwurf ab 01.01.2029. Aber da ich entsprechend eine Mitteilung an die Finanzverwaltung machen soll und es ab 01.01.2029 schon leben soll, ist diese Mitteilung bereits ab 01.07.2028 möglich, dass ich eine entsprechende Organschaft lebe.
Und Paragraph 1 USDDV sieht jetzt dann noch die Details dazu vor, die genauer das Ganze regeln. Aber wenn die Organschaft jetzt nicht mehr allein wegen der Eingliederung entsteht, sondern zusätzlich eine Erklärung gegenüber dem Finanzamt braucht, ist das nur Verwaltungsvereinfachung oder ist das ein echter Systemwechsel?
Also ich würde schon sagen, dass es ein echter Systemwechsel ist, weil wir haben in der Vergangenheit immer wieder die Fragestellungen gehabt, wenn die organisatorische Eingliederung weggefallen ist, dass es gemonitort werden muss. Und das hat sehr starke Auswirkungen auf die Praxis gehabt. Wenn ich es jetzt wirklich an einen Antrag binde, wir können es nochmal besprechen, ob es wirklich ein Wahlrecht dann des Steuerpflichtigen ist hinsichtlich des Antrages. Aber für mich ist das schon ein Paradigmenwechsel, in dem auf die Forderung der Wirtschaft eingegangen wird und gesagt wird, die Wirkungen treten erst dann ein, wenn ich wirklich diesen Antrag stelle und ich habe es dann als Steuerpflichtiger auch in der Hand, diesen Antrag zu stellen.
Jetzt können wir mal ein bisschen Dogmatik versuchen. Was ist es denn? Ja, das Gesetz im Entwurf unterscheidet ja schon mal zwischen der Mitteilung und später dem Antrag an den Voraussetzungen festzuhalten. Was passiert da eigentlich? Ist die Mitteilung nach Absatz 1 jetzt nur eine bloße Anzeige? Muss die Finanzverwaltung jetzt irgendwas machen? Wenn wir einen Antrag hätten, klingt das ja so, als trägt man der Finanzverwaltung was an. Das Gesetz spricht ja aber an der Stelle von einer Mitteilung. Ich verstehe das Gesetz so, dass die Finanzverwaltung eigentlich raus ist. Also sie ist Erklärungsempfänger. Sie muss dem Steuerpflichtigen zuhören, das zur Kenntnis nehmen. Es geht ja elektronisch ein, also muss sie nicht mal abheften, sondern die Datei an der richtigen Stelle abspeichern. Und damit erschöpft sich das, was die Finanzverwaltung tun muss und auch tun kann.
Das ist auch gerade ein Punkt, wenn wir mal schauen, die Verbände haben sich zu dem Gesetzentwurf ja schon geäußert, was, glaube ich, in großer Runde auf Kritik gestoßen ist, dass man eben genau gesagt hat, es erfolgt keine Reaktion der Finanzverwaltung. Ja. Man wünscht sich hier also tatsächlich, ob es dann sowas wie ein Feststellungsverfahren oder wie auch immer man das letzten Endes dogmatisch dann einsortiert, aber dass hier auch eine gewisse Rechtssicherheit eben geschaffen wird, dass die Finanzverwaltung tatsächlich sagt, das ist nicht ein bloßer Antrag, sondern ich muss auch einen Bescheid in irgendeiner Art und Weise als Finanzverwaltung erlassen und mich eben auch mit diesem Antrag beschäftigen.
Ja, ich persönlich habe immer sehr viel Sympathien gehabt für ein Antragsmodell, was dann bedeutet, dass die Finanzverwaltung über den Antrag zu entscheiden hat und einen Verwaltungsakt zu erlassen hat. Der Entwurf geht im Moment von einer Mitteilung aus und damit von einer öffentlich-rechtlichen Willenserklärung des Bürgers, dogmatisch gesehen. Dementsprechend wohl kein Verwaltungsakt, dementsprechend keine Bestandskraft, dementsprechend insbesondere dann, wenn die Mitteilung falsch ist, keine Wirksamkeit des Verwaltungsakts, damit kein Schutz in das Vertrauen, das alle Parteien gehabt haben, jenseits dessen, was jetzt der 2c Absatz 3 vorsieht. Dementsprechend im Ergebnis wohl eine reine öffentlich-rechtliche Willenserklärung des Steuerpflichtigen. Ich glaube, dann sind wir auch schon klar, dass das Ganze letztendlich ein faktisches Wahlrecht bedeutet. Ich kann als Steuerpflichtiger entscheiden, wen ich einbeziehe.
So würde ich das derzeit auch lesen. Sie haben es gerade herausgearbeitet. Es ist kein Verwaltungsakt, es ist eine reine öffentlich-rechtliche Willenserklärung. Und das entscheidet nun mal der Steuerpflichtige, ob er diese Willenserklärung abgeben möchte oder nicht. Insofern sehe ich das tatsächlich so, wobei ich mich tatsächlich dann wieder schwer damit tue, dass das Gesetz schon vorsieht und sagt, naja, wenn die Eingliederungsvoraussetzungen erfüllt sind, dann habe ich grundsätzlich eine Organschaft, ja, und nur durch die Mitteilung entstehen dann aber rechtlich die Folgen aus der ganzen Geschichte. Ist aber für mich letzten Endes nicht anders auslegbar, als dass man hier wirklich sagt, es muss ein Wahlrecht sein. Kann es denn gegebenenfalls eine Pflicht zur Mitteilung geben?
Ich sehe dafür keine Grundlage.
Ich glaube, das ist letzten Endes der Punkt, wo man nochmal schauen muss, welche Sanktionen oder Rechtsfolgen wären denkbar. Ja, wenn es keine Pflicht zur Mitteilung gibt, dann kann es letzten Endes auch keine Sanktionen geben, wenn diese Mitteilung unterbleibt. Gleichwohl wissen wir alle, die Organschaft wird natürlich auch häufig in Fällen eingesetzt, um Umsatzsteuer einzusparen. Ja, da machen wir uns nichts vor. Das würde ja letzten Endes heißen, ich gebe hier eine Erklärung ab, ja, die gegebenenfalls zu meinen Gunsten ist, die aber vielleicht falsch ist, und das wäre dann gar nicht mit Sanktionen oder Rechtsfolgen zu belegen. Ob das der richtige Weg ist, wird man sehen. Wie sehen Sie denn das Verhältnis auch zum Paragraphen 74 AO?
Eigentlich haben wir immer gedacht, die Organschaft diene auch dazu, Haftungssituationen zu schaffen. Der 74 AO knüpft tatbestandlich an das Bestehen einer Organschaft an. Es ist jetzt also in Zukunft möglich, dass man die Gesellschaften, die über die größten Vermögensgegenstände verfügen, dass man die aus der Organschaft draußen hält und dementsprechend auch aus der Haftung des 74 AO. Das ist eine Verschlechterung zulasten des Fiskus. Allerdings müssen wir sehen, dass der 74 AO ohnehin wohl wenig praxisrelevant ist. Er greift eigentlich im Wesentlichen dann, wenn nachher ein Problem erkannt wird und man noch im Organkreis Gelder hat. Also durch Planung ließ er sich ohnehin durch Vermeidung der organisatorischen Eingliederung beispielsweise vermeiden. Dementsprechend ist der 74 AO zwar geschwächt, aber ohnehin von einer geringen Basis. Welche Probleme bleiben denn jetzt noch?
Ich glaube, es bleiben ganz viele Probleme noch letzten Endes bestehen. Wir haben es gerade schon angesprochen im Hinblick auf letzten Endes dieses Antragserfordernis. Was ist es? Ist es ein Wahlrecht? Ja oder nein? Die Verbände haben sich auch so ein bisschen darauf fokussiert, dass man nochmal Klarstellungen reinbringen könnte. Sie kennen vermutlich das Urteil Skandia und Danske Bank, wo sich der EuGH nochmal dazu geäußert hat, wann denn auf einmal eine Gesellschaft nicht mehr Teil einer Organschaft des Haupthauses ist, wenn sie Teil einer Organschaft ist. Da wünscht man sich eine Klarstellung. Ich glaube, das größte Problem, was ich momentan tatsächlich sehe, ist die Frage, wenn ich von der Rückabwicklung Abstand nehmen will. Also die unerkannten Organschaften, glaube ich, die haben wir jetzt im Griff, ja, weil wir haben das Antragserfordernis. Ich glaube, das sollte laufen, da kann man Haken dran machen. Was aber mit den Organschaften, die man als Organschaft gelebt hat, die aber tatsächlich fälschlicherweise als Organschaft angenommen wurde? Ich glaube, diese Problemfälle bleiben letzten Endes. Auch da haben wir es gerade schon mal genannt, gibt es die Möglichkeit, die Rückabwicklung zu vermeiden, wenn es eben nicht zu Steuerausfällen kommt. Die Frage, die sich aber stellt, was ist denn ein Steuerausfall und wie wird der denn letzten Endes berechnet und wer muss den berechnen?
Ist eine Steuerersparnis aus der Organschaft ein Steuerausfall?
Das wäre zum Beispiel eine Frage, die man sich hier stellen müsste und letzten Endes auch, ja, nochmal, wer berechnet es? Ja, also in der OSTDV oder letzten Endes, na, OSTDV ist falsch, aber letzten Endes in den Gesetzesmaterialien ist zu lesen, dass der Steuerpflichtige letzten Endes belegen muss, dass es nicht zu Steuerausfällen kommt. Wie das zu gestehen hat, ist aber derzeit offen. Und da, denke ich, würden wir uns allen einen Gefallen tun, wenn wir da letzten Endes nochmal klären, da reingehen würden und sagen würden, wie wird das bemessen, um dann nicht letzten Endes eine Verschärfung in der Praxis zu sehen und dann dieses Erfordernis oder diese Vereinfachung, vermeintliche Vereinfachung in der Praxis gar nicht leben zu können. Aber wäre es nicht eigentlich viel besser, wir drehen uns immer wieder um den Punkt und sagen, naja, wenn die Voraussetzungen entfallen, sie ist da noch fehlerhaft angenommen. Wäre es nicht einfacher, generell auf ein Modell umzuschwenken, wo man sagt, das hängt alles nur von einem Antrag ab, ohne weitere Eingliederungsprüfung? Hat das vielleicht Voraussetzungen oder Auswirkungen auf die organisatorische Eingliederung, die uns in der Vergangenheit ja immer wieder Schwierigkeiten gemacht hat?
Grundsätzlich wäre ein reines Antragsmodell klarer. Es würde Rechtsklarheit schaffen. Es gäbe dann natürlich automatisch keinen Streit mehr über die Eingliederungsvoraussetzungen. Allerdings ist unklar, ob das Ganze mit Unionsrecht vereinbar ist. Dementsprechend verstehe ich den deutschen Gesetzgeber oder das Finanzministerium, das einen Regierungsentwurf da geschrieben hat an der Stelle, dass wir in Eingliederungsvoraussetzungen festhalten. Allerdings können wir die Chancen der unterschiedlichen dogmatischen Konstruktionen nutzen. Die Richtlinie spricht ja von gegenseitigen finanziellen, wirtschaftlichen, organisatorischen Beziehungen oder Beziehungen, wo man eng miteinander verbunden ist. Sie verfolgt aber, wie ich es am Anfang gesagt habe, eine Gruppenlogik. Das deutsche Recht verfolgt immer noch die Hierarchielogik. Das gibt die Möglichkeit in meinen Augen, die organisatorischen Beziehungen bereits in der Hierarchie zu sehen. Also wenn wir eine hierarchische Beziehung haben, dann glaube ich, reicht das eigentlich schon für enge organisatorische Beziehungen, ohne dass wir das genauer machen müssten, was wir im Moment fordern, insbesondere was die Personenidentität der entscheidenden Personen angeht. Herr Hüllmann, kurz vor Schluss. Trotz aller offenen Fragen, gibt es für die Unternehmen bereits jetzt Handlungsbedarf?
Den gibt es wie immer, ja, in der Umsatzsteuerrecht. Handlungsbedarf ist immer gegeben. Natürlich ist das zu tun, was sie bislang auch getan haben, nämlich die Eingliederungsvoraussetzungen weiterhin zu monitoren. Gerade im Bereich eben der organisatorischen Eingliederung ist die Beherrschung noch gegeben. Ja, nein, sind vielleicht Geschäftsführer ausgetauscht worden, um auch hier weiterhin zu schauen, weil die Einforderungskriterien sind ja weiterhin notwendig. Letzten Endes, es ist im Moment ein Referentenentwurf, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, wie gesagt, die Verbände haben viele Eingaben gemacht, was sie gerne geändert haben möchten. Insofern wird man sehen, was letzten Endes aus dem Gesetzgebungsverfahren übrig bleibt und was dabei rauskommt. Ich glaube, um ein Fazit zu ziehen, es ist jetzt kein Bruch mit der Organschaft, wie wir sie jetzt kennen. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, in meiner Wahrnehmung. Nichtsdestotrotz, wir haben es angesprochen, bleiben viele Fragen offen. Auch die Frage, kann ich freiwillig aus einer Organschaft wieder austreten, ja, wenn ich das nicht mehr möchte, wenn das ja alles freiwillig ist und von einem Antrag abhängt, das ist bislang nicht entschieden.
Damit verabschieden wir uns für heute aus Frisch serviert Umsatzsteuer. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns über Ihr Interesse und natürlich darauf, wenn Sie auch die nächste Folge wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.